Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Gesunde Gebäude, in denen wir Menschen gerne leben und arbeiten, in denen wir uns am besten entwickeln und entfalten können. Und zusätzlich sind die Gebäude vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Klimaziele auch noch energieeffizient und emissionsreduziert. Geht das überhaupt alles zusammen? Das schauen wir heute in unserem Tagesspiegel Agenda Podcast gemeinsam mit unserem Partner Velux an. Ich bin Brigitte Theile, schön, dass Sie wieder zuhören. Haben Sie schon mal was vom Healthy Buildings Barometer gehört? Die Firma Velux erhebt dieses Barometer seit 2015, um zu zeigen, wie wichtig ein ganzheitlicher Ansatz in der Bauindustrie ist. Ein Ansatz, der Gesundheit, Nachhaltigkeit und Resilienz vereint. Um das umzusetzen, braucht es einen klaren politischen Rahmen. Constanze Krüger ist Head of Public Affairs und Leiterin des Hauptstadtbüros von Velux. Hallo Constanze.
Hallo Brigitte.
Höre ich Velux, denke ich sofort, ja, Fenster, klar. Aber ihr seid noch so viel mehr. Warum kümmert ihr euch um sowas wie das Healthy Building Barometer?
Dass du beim Namen Velux sofort an Fenster denkst, freut uns erstmal sehr. Das sind natürlich genau die Produkte, die wir herstellen. Und ganz konkret in unserem Fall sind das Dachfenster. Warum beschäftigen wir uns jetzt mit dem Thema Healthy Buildings und warum veröffentlichen wir ein Healthy Buildings Barometer? Ein kleines bisschen steckt das tatsächlich schon in unserem Namen. Das W in Velux steht für Ventilation, also Luft, und das Lux steht für Licht. Mhm. Und da ist schon der Ansatzpunkt bei uns, warum wir uns mit gesunden Gebäuden beschäftigen. Auch wenn gesunde Gebäude natürlich noch mehr beinhalten als eine gute Licht- und Luftversorgung.
Was das genau beinhaltet, gucken wir uns gleich genauer an. Ganz spannend, aus eurem Barometer rausgelesen habe ich oder im Vorfeld erfahren, einer von drei, das wollen wir nochmal betonen, lebt in einem Gebäude mit schlechter Luftqualität. Müssen wir anfangen, Constanze, Gebäude mehr als lebende Organismen wahrzunehmen, als einfach Mauern mit Fenstern drin, wie wir das bisher gemacht haben?
Das wäre erstmal ein guter Vorschlag, ja. Und vor allem müssen wir Gebäude einfach ganzheitlich betrachten und auch die positiven Auswirkungen für die Menschen mehr in den Vordergrund stellen. Und ganz konkret und als Beispiel für die positiven Auswirkungen auf die Menschen kann man sagen, dass das Thema Tageslicht zu einer Steigerung der Leistungsfähigkeit und zu einer Konzentrationsfähigkeit beitragen kann, sowohl am Arbeitsplatz, aber auch natürlich in Schulen. Es kann tatsächlich sogar auch zu einer Verkürzung von Krankenhausaufenthalten führen. Und wenn man Gebäude ganzheitlich betrachtet, dann sollte man auch immer die Auswirkungen für das Klima, also die möglichen CO2-Einsparungspotenziale, im Neubau sind das in Deutschland bis zu 41%, und für die Wirtschaft mit betrachten. Und wenn wir ganzheitliche Sanierungsprogramme auflegen, könnten wir ungefähr 100.000 Arbeitsplätze pro Jahr schaffen. Also das ist schon eine ganze Menge.
Lass uns das mal genauer anschauen. Was macht ein Healthy Building aus?
Für uns sind das drei Elemente erstmal. Sie fördern die Gesundheit zum einen. Sie sind resilient und nachhaltig. Und dabei muss immer der Mensch und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. Und wir sind bei Velux davon überzeugt, dass nur in Verbindung mit gesundheitlichen Aspekten das volle Potenzial eines dekarbonisierten und energieeffizienten Gebäudebestands wirklich erschlossen werden kann.
Was machen ungesunde Gebäude mit uns?
Also ungesunde Gebäude können einmal dazu beitragen, wenn man sich das Thema Tageslicht anguckt, dass die Konzentrationsfähigkeit einfach sinkt, dass wir gar nicht so leistungsfähig sind. Wenn man sich anguckt, ein ungesundes Innenraumklima mit vielleicht auch Schimmel oder feuchten Ecken oder ähnlichem, das kann ganz konkret zu Allergien und Atemwegserkrankungen führen und natürlich einem allgemeinen Unwohlbefinden. Und im schlimmsten Fall können natürlich auch Gebäude, in denen wir uns aufhalten, auch zu anderen Erkrankungen wie vielleicht Depressionen oder ähnlichem führen.
Was ist dann das, was das gesunde Gebäude uns geben kann?
Kann man fast genau das ins Umgekehrte umdrehen, dass eine ausreichend gute Tageslichtversorgung, und die muss tatsächlich ein bisschen über das gehen, was in der Tageslichtnorm gefordert ist, dazu beitragen kann, dass wir einfach leistungsfähiger sind, dass unsere Konzentrationsfähigkeit steigt, dass wir uns wohler fühlen, dass unser Schlafrhythmus nicht gestört wird.
Das heißt, wir müssen auch an Schulen ran?
Absolut. Und deswegen haben wir auch in unserem Healthy Buildings Barometer den Fokus auf 4 Gebäudetypen gesetzt. Das sind einmal Wohngebäude, das sind aber auch Krankenhäuser, es sind Schulen und es sind natürlich auch Arbeitsplätze. Also wir brauchen gesunde Innenraumkonditionen in allen Gebäuden, in denen wir uns aufhalten.
Wie setzt sich das Healthy Buildings Barometer zusammen? Wer ist damit dabei? Wie habt ihr das erstellt?
Wir machen das Healthy Buildings Barometer tatsächlich schon immer mit unabhängigen wissenschaftlichen Partnern. Und in diesem Jahr haben wir hier mit dem Building Performance Institute Europe zusammengearbeitet. Das ist erstmal ein sehr langer Name. Das ist aber ein auf Gebäude spezialisierter Think Tank. Und das heißt, dass das BPAI auch entsprechend die wissenschaftliche Analyse der vorhandenen Zahlen und Daten vorgenommen hat, das Framework mit den 5 Dimensionen entwickelt hat und auch die Indikatoren, anhand derer man Healthy Buildings analysieren kann.
Ihr macht das seit 2015, Constanze. Habt ihr schon gemerkt, dass das Auswirkungen hat, auch auf das Denken?
Wir hoffen, dass das der Fall ist. Wir wissen es aber aktiv natürlich nicht. Uns ist das Thema aber so wichtig, dass wir es dennoch vorantreiben. Wir teilen das Barometer mit all unseren Stakeholdern und das sind natürlich Planer, Architekten, das sind Bauunternehmen, das ist auch so insgesamt die Gesamtgesellschaft. Wir sind natürlich auch aktiv auf Social Media und posten die Inhalte auch nochmal etwas kleiner heruntergebrochen, weil wenn man sich das Barometer durchliest mit den 5 Dimensionen, das ist natürlich relativ komplex. Und deswegen versuchen wir das dann auch nochmal in vereinfachter Form online ein bisschen anders darzustellen, dass es einfach greifbarer ist. Natürlich würde ich trotzdem jedem empfehlen, das Barometer auch in Gänze zu lesen. Wir haben auch konkrete Beispiele da noch aufgezeigt. Wir haben 2 Beispielgebäude in Deutschland analysiert nach dem Framework, was das BPAI entwickelt hat. Da kann man zeigen, dass tatsächlich dieses Framework für bestehende Gebäude genutzt werden kann, also für Sanierungsfälle. Es kann aber genauso gut auch für den Neubau angewendet werden. Und man kann dann in so einem wunderbaren Diagramm sehen, wo stehen denn die Gebäude jetzt mit Bezug auf die einzelnen Dimensionen.
Dann gucken wir uns mal Healthy Buildings aufgrund eures Barometers an. Das habt ihr in 5 Dimensionen aufgeteilt. Ich benenne die mal kurz. Das ist zum einen Verbesserung der physischen und psychischen Gesundheit. Dann menschliche Bedürfnisse stehen im Fokus. Nachhaltiges Bauen und Bewirtschaften ist wichtig. Resilienz und Flexibilität. Und der Mensch muss durch Wissen befähigt werden. Wenn wir uns die einzelnen Punkte anschauen, in aller Tiefe können wir das hier nicht. Deswegen machen Sie das dann bitte nochmal auf velux.de/healthy-buildings-barometer. Constanze, erstens Verbesserung der physischen und psychischen Gesundheit. Welche Schritte braucht es da?
Ich habe ja eingangs schon ein kleines bisschen über Tageslicht und Luft gesprochen. Wie unterscheidet sich ein gesundes von einem ungesunden Gebäude? Das kann man tatsächlich ganz gut am Thema Tageslicht auch feststellen. Jeder kennt das vielleicht auch aus der eigenen Wohnungssuche. Die Wohnungen mit mehr Tageslicht ziehen einen meistens ein kleines bisschen mehr an als die Wohnungen mit weniger Tageslicht. Und das liegt ganz sicherlich auch daran, dass Tageslicht ganz konkrete Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben kann.
Dann lass uns mal den Mensch in den Fokus stellen, die menschlichen Bedürfnisse. In der Baubranche und dem Immobilienmarkt allgemein geht es ja meistens eher um direkt belegbare Zahlen, also wie Baukosten, Bruttogeschossfläche oder direkte Unterhaltskosten. Verstehe ich euer Barometer richtig, dass wir den Faktor Mensch viel stärker ins Zentrum rücken sollten, um eben nicht nur klimafreundliche, sondern eben dann auch gesundheitsförderliche Gebäude zu bauen?
Das ist ein ganz, ganz klares Ja. Wir können super effiziente Gebäude bauen mit sehr, sehr dicken Wänden, ohne Fenster, ohne ausreichend Luft. Aber sind die dann noch gesund und zuträglich für den Menschen? Wahrscheinlich eher nein. Das heißt, wir müssen bei der Planung, auch beim Bau und der Sanierung, immer den menschlichen Blick und die menschlichen Bedürfnisse im Fokus behalten.
Wie macht ihr das?
Wie machen wir konkret das? Also wir sind natürlich als Dachfensterhersteller nur ein kleiner Teil von Gebäuden. Wir finden hauptsächlich im Dach statt und wir legen dementsprechend den Fokus natürlich auf das Thema Tageslicht und Lüftung. Und die Räume, in denen unsere Produkte dann eingebaut werden, sind tatsächlich die, die entweder vorher unzureichende Tageslichtbedingungen hatten, unzureichende Belüftung und die nach dem Einbau unserer Produkte dann zu lebenswerten Räumlichkeiten werden, in denen sich Menschen gerne aufhalten können und leben können.
Das ist eben auch das Spannende, wenn man mal so durch die Stadt streift und sich ältere Häuser anschaut, die so in den 50er, 60er Jahren entstanden sind. Die haben winzige Fenster, meistens oben im Dach überhaupt gar nichts an Fenstern. Also da ist schon einiges im Wandel.
Genau, und vor allem ist da einfach auch noch super viel Potenzial für Wohnraumschaffung. Und wenn man sich Städte wie Berlin anguckt, wo Wohnraum ja auch ein ganz, ganz großer Mangel ist und bezahlbare Wohnungen fast nicht mehr zu finden sind, dann hilft der Blick nach oben und die Möglichkeit, tatsächlich auch das Potenzial durch Aufstockung und auch Ausbauten zu nutzen, um Wohnraum in den Innenstädten zu schaffen. Und genau, auch da ist natürlich Tageslicht und frische Luft ein Aspekt, der mitbeachtet werden muss.
Nachhaltiges Bauen und Bewirtschaften ist euer dritter Punkt.
Dass Gebäude eine ganz, ganz große Auswirkung auf das Thema Klima und Nachhaltigkeit haben, ist vielleicht nicht allen ganz so bewusst. Aber der Gebäudesektor ist zu 35% des Energieverbrauchs und zu 30% der Treibhausgasemissionen zuständig. Und wenn man sogar die Emissionen mit betrachtet, die durch die Produktion von Baustoffen, von Bauteilen, der Anlagetechnik und dem Bau selbst entstehen, dann liegt der Anteil sogar bei 40%. Also ein ziemlich hoher Anteil, den Gebäude zum Thema Klima und Nachhaltigkeit beitragen können. Und wenn man sich die Klimaziele im Gebäudesektor anguckt, dann muss man ganz, ganz, ganz besonders auch den Gebäudebestand betrachten. Also beim Neubau mit den aktuellen Neubauanforderungen sind wir schon auf einem ganz guten Weg. Aber bei den Gebäuden, die es bereits gibt, ist noch sehr, sehr, sehr viel Potenzial für Veränderungen. Und aktuell liegt leider die Sanierungsquote in Deutschland bei 0,7%. Und das ist deutlich zu wenig, um die Klimaziele zu erreichen. Wir bräuchten so circa 2-3%, um im Klimaschutzgesetz die festgelegten Ziele überhaupt erreichen zu können. Und wenn man sich so die letzten Jahre anguckt, das ist schon viel passiert, aber tatsächlich sind zwischen 2015 und 2021 die Emissionen nur um 5% gesunken. Und da sind wir noch sehr, sehr weit weg von der Erreichung der Klimaziele, die es sowohl auf nationaler, europäischer, aber auch globaler Ebene gibt.
Aber was ist da los? Wer ist da der Bremser? Warum geht das so langsam voran?
Ja, das sind tatsächlich unterschiedliche Aspekte. Natürlich kostet Bauen und Sanieren Geld. Mhm. Die Planung ist oft nicht ganz unkompliziert. Man braucht die richtigen Ansprechpartner, man braucht die richtige Beratung, seien es Energieberater oder auch lokale Anlaufstellen, der lokale Handwerker oder die Handwerkerin, die einen da erstmal unterstützen können. Und natürlich braucht es da dann auch einen klaren politischen Rahmen und Ziele, Gesetzgebungen, die es in Verbindung mit Förderung möglich machen, dass man auch Sanierungsmaßnahmen umsetzen kann.
Mhm. Hast du denn konkrete Zahlen, Konstanze? Also ich weiß von uns zu Hause hier, wir haben vor 10 Jahren auch alle Fenster neu gemacht, wärmedämmende Fenster und haben damit wirklich beim Heizen sehr viel erreicht. Hast du da Zahlen? Denn ich habe manchmal das Gefühl, so die Bereitschaft zu sanieren ist sehr kurz gedacht. Längerfristig, wenn man das gemacht hat, kann man ja dann auch wieder sehr, sehr viel einsparen.
Genau, und das ist einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, den du da gerade genannt hast. Es gibt natürlich unterschiedliche Typen von Gebäuden und die sind auch unterschiedlich energetisch aufgestellt. Wenn man sich tatsächlich die schlechtesten Gebäude anguckt, dann kann man durch so Maßnahmen wie eine gut gemachte Dämmung, wie den Austausch von alten, ineffizienten Fenstern tatsächlich Energieeinsparungen von 80% erreichen. Das heißt, über so einen Lebenszyklus eines Gebäudes lohnt sich eine Sanierung eigentlich immer. Man kann durch eine gute, adäquate Tageslichtversorgung auch Stromkosten sparen, da man weniger Beleuchtung benötigt.
Resilienz und Flexibilität der Gebäude. Wie sieht das aus?
Tatsächlich werden momentan die Gebäude meist nur für eine Nutzung gebaut und geplant. Und auch äußere Einwirkungen werden noch nicht ausreichend mitgedacht. Und wenn man jetzt zum Beispiel an die immer häufiger auftretenden Hitzewellen denkt, dann muss man Gebäude auch so planen, dass nicht nur der Winter, also die Heizperiode, mitgedacht wird, sondern dass auch der Sommer adäquat mitgeplant wird. Und gerade wird für die Planung von neuen Gebäuden sich noch auf veraltete Klimadaten gestützt. Das heißt, sogar die Gebäude, die wir heute bauen und planen, sind noch nicht wirklich dafür ausgelegt, dass sie immer wärmer werdenden Sommern standhalten können. Und eine Maßnahme, die jetzt ganz konkret aus unserem Bereich kommt, ist natürlich dann außenliegender Sonnenschutz. Und wenn der gut geplant ist, dann kann das bei Hitze wirklich Abhilfe schaffen. Natürlich gibt es auch noch andere Maßnahmen und Klimageräte werden auch in vielen Situationen notwendig sein, aber vielleicht müssen sie nicht in allen Situationen eingebaut werden.
Menschen durch Wissen befähigen, das tut ihr unter anderem eben mit eurem Barometer, da kann man sich informieren. Was gibt es noch für Maßnahmen und inwieweit, das würde mich auch interessieren, wird euer Barometer, das ihr seit 2015 erhebt, angenommen von den verschiedenen Gewerken und man versucht sich auch danach zu richten? So, das waren jetzt viele Fragen auf einmal.
Also aus unserer Perspektive ist erstmal wichtig, dass die Menschen überhaupt über den Zustand ihrer Gebäude Bescheid wissen. Also was sind das für Gebäude, in denen ich mich aufhalte? Welche Auswirkungen haben die und welche Auswirkungen haben sie vielleicht auch nicht? Und ganz aktuell ist eine Studie der Initiative Klimaneutrales Deutschland zusammen mit der Repräsentanz Transparente Gebäudehülle erschienen, die aufzeigt, dass tatsächlich nur 13% der Eigenheimbesitzer wissen, in welchem schlechten energetischen Zustand ihre Gebäude sind. Während ungefähr 70% der Ein- und Zweifamilienhäuser energetisch tatsächlich wirklich zu wünschen übrig lassen. Und die gleiche Umfrage zeigt auch, dass nur circa 12% planen, ihre Gebäude zu sanieren. Ob diese 12% und 13% jetzt sich decken oder nicht, lässt diese Umfrage leider nicht beantworten, aber es wäre natürlich wünschenswert. Und wir hoffen, mit unserem Healthy Buildings Barometer einen kleinen Beitrag zur Wissensbeschaffung beitragen zu können. Aber wie ich ja auch eingangs schon gesagt habe, sind auch lokale Energieberater und Energieberaterinnen, Handwerker, Handwerkerinnen und Beratungsstellen vor Ort sehr, sehr wichtig. Und natürlich kann man sich auch erstmal online im Internet darüber informieren, wer einen beim Thema Gebäudesanierung unterstützen kann, wo man Hilfe findet, welche Fördermittel es gibt, wo man nachfragen kann. Es gibt genau in Deutschland einmal natürlich die Bundesförderung, aber es gibt eigentlich auch in jedem Bundesland dann nochmal andere Fördertöpfe, die man ebenfalls nutzen kann, wenn man sich entschieden hat, sein Gebäude zu modernisieren.
Konstanze, ihr macht das Barometer für ganz Europa, ne?
Genau, das ist eine europaweite Umfrage.
Das heißt, ihr habt bestimmt einen guten Überblick. Wie steht denn Deutschland da so im Vergleich? Da gibt es Felder, wo wir besonders positiv oder dann auch besonders negativ herausstechen?
Ja, also wir machen das Barometer tatsächlich europaweit, um so ein bisschen eine Vergleichbarkeit herstellen zu können. Und wenn man sich die Sanierungsrate europaweit anguckt, dann lässt sie überall zu wünschen übrig. Und sie liegt überall unter 1%, also deutlich zu gering für die Erreichung der Klimaziele. Es gibt aber zum Beispiel auch Länder, wo das Thema Tageslicht deutlich besser in den politischen Rahmenwerken verankert ist. Und da sind zwei sehr gute Beispiele, einmal die Niederlande und Frankreich, wo das Thema Tageslicht und Tageslichtanforderungen viel, viel besser in den Gesetzgebungen verankert ist. Wenn man sich jetzt sowas wie CO2-Anforderungen anguckt, ist Dänemark ein Beispielland mit ganz konkreten Vorgaben für CO2-Grenzwerte für Neubauten, die auch sukzessive absteigen. Also die haben einen ganz konkreten Plan dafür, wie sie im Neubau runterkommen mit den CO2-Emissionen für Gebäude. Und wenn man sich Deutschland anguckt, wir sind natürlich nicht überall ganz schlecht. Das Thema Tageslicht lässt noch zu wünschen übrig. Aber gerade wenn man sich mit dem Thema Lüften beschäftigt, das muss man in Deutschland fast niemandem mehr erklären. Stoßlüften ist ein klassisch deutsches Thema. Also lieber 2 bis 3 Mal am Tag Stoßlüften, als dann den ganzen Tag und vielleicht noch die ganze Nacht das Fenster auf Kipp zu haben.
Das ist auch so ein schönes deutsches Wort, Stoßlüften.
Genau.
Wir haben das vorhin schon angesprochen, egal ob ich jetzt Mieter, Eigentümer, Verwalter oder Investor bin, Kosten spielen immer eine große Rolle. Und dadurch fassen viele auch dieses Thema Gebäudesanierung nur mit sehr spitzen Fingern an, weil sie sagen, das ist viel zu teuer. Lass uns das bitte nochmal angucken. Es ist nicht so, dass ein gesundes Gebäude automatisch teurer ist, richtig?
Genau, also die Kostenfrage ist super wichtig. Aber wie so häufig lässt sich auch genau diese Frage nicht ganz, ganz pauschal beantworten, weil da unterschiedliche Themen mit reinspielen. Das sind einmal natürlich Zinsen, die Kosten für die Arbeitskräfte, Kosten für Baumaterialien. Aber eine ganz, ganz grundsätzliche Aussage lässt sich treffen, dass gesunde Gebäude nicht teurer sein müssen. als ungesunde Gebäude oder Gebäude, bei denen die Aspekte, die im Rahmen des Healthy Building Barometer auch hervorgehoben werden, nicht beachtet werden, wenn tatsächlich die Planung und die Umsetzung gut gemacht ist. Ein Aspekt, den hast du vorhin auch schon genannt, der super wichtig ist, sind tatsächlich die Kosten, die man durch eine Sanierung über den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes einsparen kann. Das sind einmal die Kosten, ne, für weniger Heizen und weniger Kühlen, aber tatsächlich auch die Einsparungen durch die Stromkostensenkung.
Kann man so eine gewagte Aussage machen, dass gerade wenn man bei Neubauten ist, also weniger jetzt Sanierung, sondern wenn wir wirklich über Neubau sprechen, dass dann gesunde Gebäude eben über die Lebenszeit sogar günstiger sind?
Ich würde sagen, dass sich die Aussage sogar auch für die Sanierung treffen lässt.
Da braucht es einfach noch wahnsinnig viel Aufklärungsarbeit, damit die Menschen verstehen, dass es eigentlich andersrum funktioniert.
Genau, das ist auch ein Aspekt, den wir mit unserem Healthy Buildings Barometer auf jeden Fall vorantreiben wollen, ist einfach Menschen mit Wissen befähigen, dazu beitragen, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen. Und das geht über alle Gewerke hinweg. Also das muss von den Architekten berücksichtigt werden, das muss in der Planung, es muss aber auch von den Bauherren gewollt werden und es muss ein gewisses Bewusstsein dafür vorhanden sein, diese Aspekte mit zu beachten. Gerade wenn man sich das Thema Energieeffizienz anschaut, dann wird häufig gedacht, man braucht unfassbar viel Dämmung, man braucht ganz kleine Fenster nur, damit man nicht zu viel Energie durch die Fenster verliert. Mit den Produkten, mit denen wir aber heutzutage arbeiten, die sind vom Energieeffizienzstandard so gut, dass der Unterschied natürlich vorhanden ist. Aber wie gesagt, wir müssen die menschlichen Bedürfnisse und ein menschliches Bedürfnis ist ausreichend Tageslichtversorgung einfach auch nicht außer Acht lassen.
Was braucht es, damit dann Umdenken stattfindet? Ja, was unsere Wohn- und Arbeitsräume anbelangt, was Luftqualität, Lichteinfall, Klimaresilienz anbelangt. Da muss ja ein komplettes Umdenken stattfinden.
Ja, dem würde ich absolut zustimmen. Und ich glaube, das hängt auch mit meiner vorherigen Antwort zusammen. Wir brauchen erstmal wirklich ein erhöhtes Bewusstsein für die Auswirkungen von schlechten, ungesunden Gebäuden auf die Menschen. Und du hast eingangs ja auch schon gesagt, dass einer von drei Menschen in Deutschland in einem Gebäude mit schlechter Innenraumluftqualität lebt. Und wenn man sich das noch ein bisschen weiter anguckt, können sogar 8% der Menschen in Deutschland ihr Zuhause nicht ausreichend warm halten. Und wenn man sich die einkommensschwache Bevölkerung anguckt, dann liegt dieser Anteil sogar bei 15%. Also das ist schon ziemlich hoch. 7% der Menschen beurteilen ihr Zuhause auch zu dunkel. Aber ein anderer Aspekt, den wir auch beachten müssen, ist, dass wir nicht immer nur darüber sprechen, was alles schlecht ist, sondern wir müssen auch die Chancen und die Möglichkeiten aufzeigen und darauf hinweisen, dass Gebäude nicht nur Teil des Problems sind, sondern auch Teil der Lösung sein können.
Sehr schön, gell? Es ist immer die Frage, gucke ich es mir von oben oder von unten an? Also das ja, ist schon interessant, wenn du das so sagst, kriegst gleich einen ganz anderen Drive. Ihr fordert einen klaren Rahmen von der Politik. Wie kann der aussehen?
Also dieser klare Rahmen, den wir fordern, als Priorität würde ich hier einmal sagen, Planbarkeit ist der allerwichtigste Aspekt. Und Planbarkeit gilt einmal fürs Ordnungsrecht, aber auch für die Förderung. Und wenn wir einen kohärenten politischen Rahmen für Gebäude haben wollen, der alle Parameter, also Gesundheit, Nachhaltigkeit, Klima, Energie, ganzheitlich erfasst, dann ist jetzt eigentlich der genau richtige Zeitpunkt, das Thema anzugehen und auch aktiv den Blick auf unsere Gebäude ein bisschen zu verändern. Ich habe schon gesagt, es gibt nationale, europäische und globale Klimaziele. Und Gebäude tragen eine ganz, ganz große Verantwortung zur Erreichung dieser Ziele. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, uns die Gedanken über die Gebäude der Zukunft zu machen. Und genau hier sehen wir aber auch den Ansatzpunkt für übergreifende Maßnahmen. Es gibt eine europäische Gebäuderichtlinie, die muss bis Mitte 2026 umgesetzt werden. Das heißt, sie muss auch in nationales Recht übertragen werden. Und in dieser europäischen Gebäuderichtlinie gibt es erstmal ganzheitliche Parameter, die all die genannten Anforderungen berücksichtigen. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich einen ganz guten Zeitpunkt, uns mit diesen Themen über CO2-Emissionseinsparungen und Energieeffizienz auch dem Thema gesundheitlicher Aspekte und einem guten Innenraumklima zuzuwenden. Und aus unserer Sicht wären ganz, ganz konkret die folgenden 4 Punkte super wichtig. Erstens die Entwicklung von Anforderungen, die über die Energieeinsparung und die Emissionsreduktion hinweggehen. Zweitens brauchen wir eine ganz, ganz klare Definition davon, was ein gesundes Innenraumklima überhaupt ist. Der dritte Aspekt ist, dass wir einen Fokus auf die Anpassungsfähigkeit von Gebäuden auch in politischen Rahmenwerken setzen müssen und dass wir viertens ganz klare Vorgaben für die Ökobilanzierung und CO2-Grenzwerte setzen müssen.
Und das alles bis 2026?
Das alles bis 2026. Das Zeitfenster hört sich erstmal sehr gering an. Wir haben auch Bundestagswahlen im kommenden Jahr, was natürlich die Umsetzung in nationales Recht nochmal etwas herausfordert. Nichtsdestotrotz ist das ein Anstoßpunkt, dass wir hier aktiv werden können.
Ja, stehen bleiben kann man immer, ne? Also deswegen insofern wichtig, dass wir den nächsten Schritt gehen. Herzlichen Dank für dieses spannende Gespräch, liebe Constanze.
Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu dem Thema zu sprechen.
Agenda, der Politikpodcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.